Willkommen bei Antenne Traumstadt, dem Filmpodcast.
Berühmtheit. Weithin sichtbares Elend. Aus dem Wörterbuch des Teufels von Ambrose Bierce. Und damit eröffne ich die 27. Gazette mit Marco Fritz. Hallo Marco.
Hallo Björn, ich grüße dich. 27. Gazette. Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen?
Ich dachte, wir hören bei 7 auf, aber nein.
Nein.
Aber die haben wir ja, ich weiß gar nicht, wann kam eigentlich unsere erste Gazette? Ich glaube, so erst 3 Monate nach dem Start von Antenne Traumstadt,
genau,
oder?
Exakt. Wir zwei hatten dann irgendwann so, keine Ahnung, ich hatte irgendwie, glaube ich, dir abends mal eine Nachricht geschickt, dass doch so eine Art irgendwie Kurzformat ganz cool wäre. Und du hattest schon dieselbe Idee und dann, ja, war relativ schnell die Gazette geboren.
Ich erinnere mich, wir hatten tatsächlich irgendwie beide unabhängig voneinander die gleiche Idee, was das Format oder was die Erweiterung der Formate angeht. Und ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben, denn diese Gazetten sind ja doch, ich sag mal, einfacher auszuführen mit der Vorbereitungszeit, die einem da halt nicht so, die man da halt nicht so hat. Wobei ich mich immer vorbereite, weil die Filme, die wir besprechen, den Text schreibe ich ja vorher auch. Aber bei der reinen Filmbesprechung wartet da doch noch viel mehr Arbeit rein.
Ja, da gehen wir ja auch viel mehr ins Detail, ne? Und hier reißen wir ja nur an, was wir wieder gesichtet haben, was wir erst gesichtet haben, ein paar News. Das ist schön, das ist so schön zum Wegsnacken. Kommt, glaube ich, auch ganz gut an, wenn ich so die eine oder andere Stimme dazu höre.
Ja, ich denke auch. Auch diese Mischung aus alt und neu, da ist irgendwie für jeden immer was dabei und wir sind da ja auch sehr abwechslungsreich, was die Genre angeht. Ja. Und ja, aber heute habe ich auch mal eine Wiedersichtung dabei. Aber bevor wir da hingehen, gibt es Neuigkeiten, die mich bewegt haben?
Ja, ich gab nochmal so ein Update zu dem schon länger im Raum kursierenden Release von Second Sight von George Romero's Martin. Wir hatten ja schon letztes Jahr, Anfang im Frühjahr, gut vor einem Jahr, hat Second Sight, die ganze wunderbare Dawn of the Dead Box rausgebracht haben, gesagt, so hier, wir haben die Rechte zum Martin und bringen den in 4K. Der sollte eigentlich schon längst in 4K erschienen sein, wenn es da nicht diesen Fund gegeben hätte, des 3,5-stündigen Director's Cut. Und da gibt es jetzt wohl eine Auktion. Also der Typ, der diesen Director's Cut, der die 16mm Rollen hat, der hat eine Auktion bis Ende April eingestellt und dann kann man darauf bieten.
Wie verrückt.
Ja, jetzt kommt's. Jetzt heißt es wohl, dass dies die einzige Kopie des Director's Cut ist. Umso begehrter macht es das Ganze natürlich. Und es wird explizit aber darauf hingewiesen, dass man damit nicht die Rechte kauft. Die hat er nämlich nicht, sondern er hat eben nur diese Kopie des Director's Cut. Jetzt bin ich mal gespannt. Second Sight hat gesagt, sie haben ihren 4K-Release auf Eis gelegt und wollen sich um die Rechte an den Director's Cut bemühen. Die Frage ist, wer macht hier wie weit das Portemonnaie auf, um da die Finger dran zu bekommen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Sehr interessant, wo du mit dieser Martin-News um die Ecke kommst. Ich mache nämlich auch das Portemonnaie bald auf, denn beim kommenden Record Store Day kommt nämlich der Vampir-Soundtrack. Vampir ist der Titel von Martin in Italien. Und in Italien hat nicht Herr Rubinstein den Soundtrack zu Martin dazu gesteuert, da hat man einen alternativen Soundtrack von Goblin benutzt, der vor allem aus Tracks von den ersten beiden Alben von Goblin besteht, teilweise in alternativen Versionen und auch noch 2 Bonustracks beinhaltet. Sehr, sehr schönes Artwork mit einer Fledermaus, die eine Spritze mit Blut transportiert. Wusste ich nicht, ist tatsächlich auch so eine Wissenslücke gewesen.
War mir auch nicht
bekannt. Ich habe mich ja mit Martin auch lang nicht mehr auseinandergesetzt, weil ich immer irgendwie dachte, okay, bevor du den jetzt wieder guckst, ich habe ja die alte DVD, wartest du auf die Blu-ray, damit er der endlich mal wieder in neuem Licht erstrahlt.
Mir geht's ähnlich, ich habe ja die Arrow DVD, die ganz alte, mittlerweile glaube ich auch einen relativ hohen Sammlerwert. Und ja, will den unbedingt eigentlich nochmal gucken, denke aber immer so, ja, jetzt kommt bestimmt bald irgendwie mal ein Release. Hatte eigentlich jetzt aufs Frühjahr gehofft, dann kam eben diese News vom Director's Cut, jetzt sitze ich hier und ja, ich glaube, ich werde jetzt irgendwann dann doch nochmal sichten müssen.
Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Film, den muss man auf jeden Fall mindestens alle 5 Jahre mal sehen. Der wächst auch bei jeder Sichtung. Also es ist wirklich so ein Film, bei dem habe ich immer ganz warme Erinnerungen, obwohl der ja eigentlich tief traurig bis deprimierend ist.
Ist er.
Was hältst du denn von dem Crimes of Future Teaser vom neuen David Cronenberg?
Also zunächst einmal, als das Ganze angekündigt wurde, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, dass David Cronenberg wieder einen Film macht. Ja, da freut mich natürlich immer. Der Mann ist natürlich, der ist Gott für mich. Jetzt habe ich gestern und heute auch nochmal den knapp eine Minuten langen Teaser gesehen und war von der Qualität, die mir da gezeigt wurde, ein wenig enttäuscht. Ich fand's sehr schlecht CGI-lastig. So kam es zumindest bei mir rüber.
Ja, wenn da diese komischen Tentakel aus dem Gesicht verschwinden, da hatte ich auch gedacht, das hätte man aber auch anders machen können. Grundsätzlich fand ich den okay von dem, was ich gesehen habe. Das mit dem CGI, ja, das ist, hat mich auch irgendwie ein bisschen geärgert. Und ich frage mich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, dass er den Film, also dass das so ein reiner Fanservice-Film wird. Ich will mich zwar eigentlich da so ein bisschen von distanzieren, von diesen Vorurteilen, die in mir aufkommen, aber da kann ich ja auch nichts für. Das habe ich heutzutage bei sehr vielen Filmen, die so, wo man schon weiß, so, ah, jetzt wird hier für den Fan alles geboten, um dann nochmal so einen Abschluss zu machen, weil ein Cronenberg hat das sowas eigentlich überhaupt nicht nötig.
Das ist nämlich mein Gedanke. Ich denke eigentlich so, nee, so ist er, so tickt er auch nicht. Meine Sorge ist eben eher, dass das so ein Phantasm 5 wird. Ja, also so wirklich gute Idee, gute Umsetzung, und alles wird hier vermiest durch miese Effekte, dass eben hier aus Kostengründen vielleicht tatsächlich gar keine Practical Effects mehr, wie man sie bei den ganzen Body-Horror-Filmen von Cronenberg ja immer gesehen hat, genutzt werden. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Aber na gut, ich will den Film jetzt auch nicht vorab verurteilen. Ich freue mich tierisch drauf, werde ihn definitiv sehen, aber nach dem Trailer bin ich ein bisschen in Sorge.
Ich habe hier immer noch Crimes of Future liegen. Das ist ja sein Debütfilm gewesen damals. Oder Kurzfilm, genau, nicht Debütfilm, Kurzfilm. Und da frage ich mich immer noch, ob das im Grunde quasi die Langfilmversion von diesem Film sein wird. Das fände ich persönlich sehr schön, so von der Idee. Ich freue mich auch total darauf, dass er mal wieder was macht. Ich habe, glaube ich, so einen, denn der letzte Film war Maps to the Stars, glaube ich. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Und auch nicht diesen, es war nicht Freud, sondern Jung, glaube ich, ne? Diese Biografie.
Ja, auch mit Viggo Mortensen, der auch hier wieder mit an Bord ist.
Ja, das vierte Mal dann, ne?
Ja, ich genau, das ist so sein Robert De Niro, ja. Ne? Also was die lange Zeit Robert De Niro für Martin Scorsese war, mittlerweile ist es ja Leonardo DiCaprio, ist glaube ich Viggo Mortensen, ist ja auch ein super Schauspieler, Viggo Mortensen. Ich mag auch alle Sachen, die er mit Cronenberg gemacht hat, ne? History of Violence war super, Eastern Promises war toll. Also
ich finde die späten Sachen von Cronenberg ja auch durchaus interessant, nicht immer irgendwie so, also dieser Cosmopolitan, ich weiß nicht.
Cosmopolis hieß er, oder? Nee, ich glaube, Cosmopolis hieß er, glaube ich, nicht Cosmopolitan, ist, glaube ich, diese Zeitung. Bin mir auch nicht sicher.
Ja, okay.
Habe ich auch noch hier stehen, habe ich noch nicht gesehen.
Ich weiß es nicht. Ich habe ihn damals gesehen, er hat mich nicht so wirklich angefixt, vielleicht nochmal eine zweite Chance geben, aber auch so ein Spider, der ist auch sehr gut, aber das sind sehr, sehr sperrige Filme. Ich hatte ja schon damals so ein bisschen Probleme mit dem Crash. Also die sind qualitativ alle wirklich überragend und es ist auch immer toll, dass Cronenberg wirklich nur das macht, was er will. Aber es sind oft Filme, bei denen ich einfach keine Lust verspüre, mir den jetzt wieder anzugucken. So ein Die Brut oder so, der kann jedes Jahr einmal laufen. Oder Scanners und ne, das, die gehen so weg. Die kann ich so wegatmen und trotzdem gefesselt sein und gespannt sein. Aber diese späten Sachen, ich weiß es nicht.
Ich komme da gut auf klar. Gerade Crash, ne, ist einer meiner Lieblings-Cronenberg-Filme. Also ich mag die sehr. Ich mag auch die späteren Filme sehr. Ja, mal schauen, was er hier mit Crimes of the Future uns bescheren wird. Vielleicht täuschen wir uns ja, es wird ein super Ding. Und selbst wenn es ein Fanservice wird, da habe ich jetzt kein Problem mit. Wenn es nochmal ein geiler Body-Horror-Film von Cronenberg geben wird, ja, bin ich dabei. Muss er nicht machen.
Total.
Aber ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann er hier rauskommt oder wann er überhaupt rauskommt. Er hat Premiere auf dem Cannes-Festival, aber wann es den offiziellen Release geben wird, keine Ahnung.
Ich habe jetzt neulich, ich hatte irgendwie Lust auf Star Wars. Das ist ja sowieso relativ selten.
Ja.
Ne? Und ich glaube, diese Lust schon verspürt, bevor du sagtest, du startest mit deinem Sohn chronologisch die Reihe durch. Und am gleichen Abend habe ich dann Rogue One geguckt. Den hatte ich ja nur im Kino einmal gesehen. Mit einer Toilettenunterbrechung. Ich habe irgendwie den Vader verpasst. Das war auch total bescheuert. Ich freute mich so auf Vader und verpasse ihn, weil meine Blase sagte, jetzt geh. Ich ging und kam wieder und Vader war weg. Aber ich war ja vom Film an sich angetan, so. Mhm. Und das war jetzt auch bei der Zweitsichtung dann. Ich war vielleicht sogar noch ein Stück angetaner, weil, ne, jetzt halt komplett durchgeguckt. Da ist ja auch, das Fanservice-Programm sehr hoch.
Natürlich.
Und da dachte ich mir, während Abrams mit seinem Episode 7 einen quasi Fanservice zum Erbrechen gebracht hat, ne, dass ich wirklich dachte, okay, hier wird im Grunde, hier werden die großen Szenen alle nur noch mal schlecht kopiert.
Nein, also genau, exakt, es ist alles nur kopiert. Ist der von Abrahams ist das gleiche wie Episode 4, ja, nur eben neu. Also das ist Bullshit, ja. Ist das. Also, ja.
Genau, und Rogue One erzählt was, wo ich jetzt zwar nicht nachgefragt habe, aber ich bekomme halt einfach einen coolen Actionfilm. Mit Rebellen und imperialen Arschgeigen, die auch nicht so lachhaft sind wie zuletzt in Episode 8 dieser General, wo ich mir dachte, der ist so angelegt wie Woody Allen.
Ja, fast. Das ist ein cooler Guerilla-Film, auch diese ganze Setting nachher auf der Insel, das starken Kontrast zu den Kriegsszenen, die man sieht. Ich finde von all den neuen Star Wars Kladderadatsch Rogue One und den Solo-Film am besten.
Genau, ja. Der Rogue One ist der beste Film nach Return of the Jedi und der zweitbeste ist der Solo. Hm?
Definitiv.
Und 9 werde ich mir jetzt demnächst dann endlich angucken. Soll ich reingehen in die neuen Filme?
Ja, bevor ich Hass über 9 aussprühe, mach mal lieber.
Ja, also. Ich habe mir einen Film angeguckt, dessen Titel schon sehr lange hinter mir herjagt. Da habe ich sogar noch einen dabei heute im Programm. Bei diesem hier auch irgendwann, ich bin irgendwann drüber gefallen in den 90ern und dachte mir, gut, irgendwann guckst du den. Und zwar ist das Kiss Daddy Goodbye. Es gibt auch noch einen Film, der heißt Kiss Daddy Goodnight. Ist, meine ich, auch ein Horrorfilm. Aber um den geht's nicht. Es geht um Kiss Daddy Goodbye von Patrick Regan. US-Produktion aus dem Jahr 1981. Und da geht es um zwei Kinder, die telekinetische Fähigkeiten haben. Und da wird's direkt lustig, denn in der deutschen Synchronisation haben die zusätzlich auch telepathische Verbindungen. Also die sprechen in der Synchronisation miteinander, was sie im Original aber nicht tun. Und das klingt so dermaßen bescheuert, wenn man das Gefühl hat, zwei Kinder sprechen in eine Dose, damit das halt irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich klingt. Damit der idiotische, dumme deutsche Zuschauer denkt, die bewegen ja gar nicht die Lippen. Das ist jetzt, passiert jetzt in deren Köpfen und so. Und das gibt's halt in dem Originalfilm überhaupt nicht. Da siehst du dann im Grunde, die können dann zum Beispiel, die räumen so einen Schrank leer. Und dann hörst du dann so flapsige Aussagen über von dem Jungen, so seiner Schwester gegenüber. Und dann dachte ich mir, schalt mal jetzt in den Originalton und guck mal, ob das genauso bescheuert klingt. Und dann hörte ich aber nichts. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich das an den anderen Stellen auch immer wieder getestet. Du hörst es nicht, ne? Also der US-Zuschauer, der weiß, okay, die haben ja telepathische Fähigkeiten. Die können diesen Schrank jetzt leerräumen und da brauchen wir jetzt keinen flapsigen Satz mehr. Also das ist schon mal irgendwas, was überhaupt nicht geht. So, der eigentliche Inhalt ist, dass sie sehen, wie ihr Vater umgebracht wird von so einer Rockergang. Ihr Vater hat halt immer gesagt, so ihr dürft eure Fähigkeiten nicht einsetzen, wenn Menschen da sind, weil ihr die halt nicht kontrollieren könnt. Das tun sie halt auch nicht und diese Rocker, die fahren halt weg und die Kinder sind aber so gewitzt, dass sie quasi den Todkörper von ihrem Vater wieder aktivieren und den dann quasi so in so einen Rachemodus steuern. So. Und ich würde sagen, dass die Idee gar nicht schlecht ist, aber die Umsetzung ist wirklich, das ist alles so leiernd, so langweilig, so wirklich billig gemacht. Also, ich sag mal, der Film punktet, wenn überhaupt, noch durch sein Kleinstadtküsten-Setting. Das ist ganz nett, sowas sehe ich immer ganz gerne. Aber das kann er auch im Grunde nicht wirklich ausarbeiten. Man sieht mal so ein bisschen einen Strand, man sieht aber komischerweise nie ein Meer. Es gibt so ein paar atmosphärische Momente. Aber der Score von David Speer, der erschwert das Ganze, der ist sehr, sehr nervig. Die Kinderdarsteller sind steif und untalentiert. Die nerven gar nicht so, aber sie können einfach nichts. Das ist wirklich grausam, die dann anzugucken, wenn sie dann auch noch diese schlimme Synchronisation haben. Also egal, ob das die echte, also die Synchronisation ist, wenn sie sprechen oder die, wenn sie dann telepathisch kommunizieren. Das ist schlimm. Der einzige Lichtblick ist Marilyn Burns aus Texas Chainsaw Massacre. Die ist hier dabei, sieht auch hier schon etwas älter aus. Ich weiß nicht, wie alt sie 74 war, aber hier 81 sieht sie aus, als würde sie schon auf die 40 zugehen. Fand ich interessant, denn die dürfte sie da eigentlich noch nicht erreicht haben. Ja, Feuerteufel, denn mindestens durch Stephen King, David Cronenberg und Brian De Palma waren die 70er bis 80er wirklich durchzogen von Kindern und Erwachsenen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Mhm. Und so ist dieser Film halt vermutlich wirklich auch in diesem Flow entstanden. Aber er ist halt einfach nur eine Fußnote. Kann man mal gucken, wenn man so ein Allesverzehrer ist wie ich, nur weil es ein Horrorfilm ist.
Ich passe.
Ne? Ja, ich würde dir den und auch keinem anderen eigentlich empfehlen. Deshalb, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die DVD von Endless Classic Cargo Records kaufen. Viele werden schon wissen, von welcher Qualität ich hier spreche. Und ja, sie ist auch wirklich genauso, wie man sie sich vorstellt.
Ja, Friedkin a day keeps the trouble away, war mein Motto. Und nachdem ich ja in den letzten 2 oder 3 Gazetten immer einen William Friedkin-Film dabei hatte und in der letzten Gazette ja schon über Rampage kurz ja so fern gesprochen habe, dass ich gedacht habe, so bei Amazon Prime kann man den leihen. Es gibt ja keinen physikalischen Release. Habe ich mir Rampage auf Amazon Prime ausgeliehen, mal wieder angeschaut. Gibt's da übrigens in einer SD-Qualität auf dem Niveau von einer durchgenudelten VHS in 4:3 und auf Englisch. Falls sich jetzt einer ausleihen will, sollte er der englischen Sprache mächtig sein und auf dem 4:3 Bild anno dazu mal abfahren. Wenn ihr mal eine VHS zu Hause habt, schiebt die rein. Das ist das gleiche Ergebnis, glaube ich. Für die, die ja Rampage nicht kennen, ist aus dem Jahr 1987. Da geht es um so einen liberalen Bezirksstaatsanwalt, gespielt von Michael Biehn, namens Anthony Fraser. Und der beschließt, die Todesstrafe für einen jungen Mann zu beantragen, der zur Weihnachtszeit eine Familie abgeschlachtet hat und ihr Blut getrunken hat. Also anscheinend ist er verrückt. Der junge Mann wird verhaftet, kann aber entkommen und beginnt erneut zu töten. Der junge Mann, dieser Massenmörder, wird von Alex MacArthur gespielt. Heißt in dem Film Charlie Reese. Alex MacArthur spielt das hier super. Ist aber danach irgendwie, also der hat immer wieder was gemacht, Serien und so, aber so der Durchbruch hat ihm das nicht beschert. Der Film selber ist auch, jetzt fand ich jetzt bei der erneuten Sichtung, jetzt auch nicht so zugänglich, dass man da jetzt auch aus einer Karriere, glaube ich, hätte resultieren können oder so. Es ist ein toller Film, weil ich finde, es ist ein toller Mix eben, ne, aus Serienkiller, Thriller und aber auch ganz viel Gerichtsdrama, ne? Man hat ja ganz viel, was da vor Gericht eben ausgefochten wird, weil unser Staatsanwalt will die Todesstrafe, wie eben schon erwähnt, und die Verteidigung will natürlich schauen, dass man ihn als verrückt darstellt, unseren Killer. Mhm. Ich habe mich abermals sehr gut, ich bin ewig nicht gesehen, unterhalten gefühlt, ist echt ein toller Film und umso mehr schmerzt es, dass es hier keinen vernünftigen Release gibt. Kurze Randnotiz dazu noch, Adler Fleur macht auch mit.
Wo hatten wir ihn nochmal?
City Cobra.
Ah ja. Und ist Adler Fleur nicht sogar kürzlich erst gestorben?
Ist er. Der arme Adler Fleur. Ja. Oh Gott, ich liebe diesen Mann. Allein wegen dem Namen.
Durch uns wird er weiterleben.
Ja, durch uns wird er weiterleben. Also, Rampage. Wie gesagt, schade, kein vernünftigen Release. Immer noch toller Film. Ich hoffe, das wird sich bald mal ändern, was die VÖ-Politik betrifft.
Ich habe leider auch keine Erinnerung mehr daran. Also das war so ein Film, den habe ich mir vor 20 Jahren aus der Videothek dann tatsächlich, das VHS-Tape, wahrscheinlich das einzige, was jemals erschienen ist hier, ausgeliehen und habe den als gut gespeichert. Aber wie gesagt, danach gab es nie ein Wiedersehen. Und immer wenn ich mich mal wieder mit Friedkin auseinandersetze, dann taucht der Film auf und es ist wie so ein kleiner Dolchstoß. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich warte jetzt trotzdem noch.
Ja.
Weil ne, den Download ne, kannst du auch in 10 Jahren noch
machen. Ja, genau. Also ja, es ist auch ein typischer Friedkin, finde ich, weil der ist in den entscheidenden Momenten ganz schön unbarmherzig. Also der macht auch vor nichts halt. Ist jetzt nicht sonderlich explizit. Es gibt so 1-2 Gewaltspitzen in dem Film. Aber die Art und Weise, wie eben dieser Charlie Reese in dem Film vorgeht, schon hart. Also nimmt alles mit. Das war meine Widersichtung. Was hast du?
Ja, qualitativ geht's jetzt, ich würde sagen, vermutlich doch noch mal eine Etage tiefer, bevor wir gleich nach oben steigen. Case 27, sorry, egal, denn der Film ist auch eigentlich ziemlich egal, von Dave A. Adams aus dem Jahr 1977, eine US-Produktion. Muss auch nicht gesehen werden. Das ist der zweite Film, den wir erinnern uns, wir haben ja in der letzten Gazette über den Zodiac Killer gesprochen, dieses UK-Set, oh, ja, was es da gab. Mhm. Und da gab es dann noch diesen Bonusfilm, der auch Another Son of Sam heißt. So kann man es besser ausdrücken. Ne? Also ab jetzt Another Son of Sam. Und wir bekommen hier am Anfang auch direkt mal so ein paar Texttafeln von sämtlichen Serienmördern von Jack the Ripper an, bis halt, ja, bis zum Jahr 1977 mindestens, wo hier dieser Film entstanden ist. die kennen wir alle im Grunde, die da erwähnt werden und haben jetzt nicht allzu viel mit dem Film hier zu tun, nur dass man halt sagt so von wegen, und jetzt kommt ein anderer Son of Sam. So, also der Inhalt ist relativ schnell zusammengefasst. Ein psychisch kranker Mörder entkommt aus einer Psychiatrie, verschanzt sich in einem Unicampus und mordet weiter. Polizei und SWAT-Team umstellen das Gebäude und ja, zumindest tun sie so. Also hier ist alles, was hier passiert, sieht so aus, als hätten sie eine Idee, was zu tun, aber es sieht alles so aus, als würden sie es zufällig tun. Es ist wirklich ein unfassbar schlecht gemachter Film. Also war der Zodiac-Killer schon sehr, sehr stümperhaft. Hatte der wenigstens noch so ein bisschen das Potenziell eines experimentellen Charakters.
Beim Zodiac-Killer muss ich mich ja schon durchkämpfen. Von daher lasse ich davon jetzt erstmal die Finger.
Also. Ja, mach das, weißt du, wenn das nächste Mal 40 Grad im Schatten ist, ja, dann kannst du dir den angucken. Dann ziehst du dir noch eine Flasche Bier rein und da wirst du vielleicht Spaß daran haben. Weil letztlich, ich meine, das Ganze, was hier passiert, ist so schlecht inszeniert, dass man da letztlich auch Spaß mit haben kann, aber vermutlich weniger alleine, denn ich dachte hier auch irgendwie die ganze Zeit so, hättest du jetzt hier jemanden neben dir, der irgendwie diesen Wahnsinn mit dir durchstehen kann, wäre das Ganze vielleicht lustiger, aber es passiert halt wirklich, eigentlich passiert fast, also es gibt so zwischendrin mal so ein paar recht harte Szenen, so ein bisschen Blut und dann gibt's ganz viel nichts, es gibt keine Atmosphäre, es gibt keine Spannung, es gibt nichts, wo man jetzt sagen könnte, oh, das ist aber gut gemacht. Man hält sich dann die ganze Zeit in diesem Campus auf, der auch nicht vernünftig von den Leuten abgeriegelt wird. Weißt du, die wissen, da ist irgendwie wie ein Killer. Draußen ist irgendwie ein SWAT-Team, was gefühlt aus zwei Personen besteht. Und es sind doch die Leute, die laufen noch so draußen rum. Und als wäre nichts. Das ist wirklich so, als würde man irgendwie so angehenden Polizisten einen Film zeigen, wie man es nicht macht. Und das ist wirklich, es ist grandios lächerlich, das Ganze.
Das hat schon Grund, wieso die den da umsonst mit dazu geschmissen haben.
Ja, der Film ist wirklich auch eine Kuriosität, muss man sagen, denn der war halt über lange Zeit überhaupt nicht mehr verfügbar und galt wohl irgendwie auch als verschollen und irgendwie ist er ausgebuddelt worden. So sieht er auch aus. Manchmal gibt es auch so Szenen, die frieren dann ein am Ende und man hört aber die Stimmen der Darsteller weiter sprechen. Also entweder das ist ein Stilmittel von Ledierten oder aber man hat tatsächlich da Stellen gehabt, wo das Material fehlte vielleicht oder das war vielleicht so beschädigt, aber man hatte halt einen separaten Ton. Mhm. Das ist die einzige Erklärung, die ich für diesen Irrsinn hatte. Es gab auch manchmal so Zeitlupeneffekte. Ich auch dachte so, ey, wir sind doch hier nicht bei Peking Park. Versuch das doch bitte nicht.
Vielleicht sollten wir das nächste Mal so eine Triggerwarnung, Achtung, nicht kaufen, rausgeben, wenn du hier loslegst.
Ja. Also wenn man ihn doch kaufen möchte, ihr bekommt den von 101 Films aus UK in dem The Zodiac Killer Blu-ray Set. Aber ihr müsst ihn nicht für euer Leben kaufen.
Nee, müssen. Muss man nicht. Muss man definitiv nicht. Gut. Der eine oder andere wird es, der zumindest sich in meiner kleinen Internetblase mit mir gemeinsam bewegt, schon mitbekommen haben. Ich habe mir die All the Hounds Be Ours Box von Severin aus den USA gegönnt. Dieses schöne ja, Folk-Horror-Set, 20 Filme in einer schönen Box, kann ich nur empfehlen. Und habe mich dem ersten Film dort gewidmet. Erstsichtung für mich. Und wir sprechen hier von Eyes of Fire aus dem Jahr 1983 von Avery Crowns. Ja, ich erzähle erstmal, worum es bei Eyes of Fire geht. Ich werde hier nicht auf die Schauspieler eingehen. Die sind alle, waren mir alle völlig unbekannt. Von daher macht das jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, da irgendwie den XYZ aufzusprechen. Also sei mir verziehen, wenn ich das einfach so übergehe und einfach nur über den Film rede und nicht über die Fakten. Hier geht's um den Pfarrer Will Smithy, der wird in den USA des Jahres 1750 des Ehebruchs und der Polygamie beschuldigt und gemeinsam mit seinen Anhängern, die ihm noch treu sind, so einigem, aus der Stadt vertrieben. Und auf der Suche nach einem neuen Zuhause werden die von so Shawnee-Indianern überfallen, aber eben vom Mann der Frau, mit dem er Ehebruch begangen hat, gerettet. Gemeinsam treten sie die Flucht an, die werden immer noch gejagt von diesen Shawnee-Indianern und finden Zuflucht in einem Tal, welches bei den Indianern als verflucht gilt. Mehr will ich zur eigentlichen Handlung nicht sagen. Der Film spielt die restliche Zeit, ich sag mal so 80% in diesem verfluchten Indianertal und wird aber in Rückblicken von zwei Überlebenden erzählt und ist ganz, ganz toll. Also erstmal haben wir einen Wald- und Wiesenfilm, das fand ich schon mal super. Ein Film, ein Horrorfilm, der 1750 spielt, in so einem Western-Setting, Nord gegen Süd damals, hat man auch nicht oft, fällt mir jetzt erstmal nur so spontan Waveness ein. Und der Film ist gigantisch gemacht, der ist eben mit seinem kleinen Mikrobudget, davon gehe ich zumindest aus, holt der das Maximale raus. Hat ganz tolle Effekte, du hast so Geister, das sind letztendlich nackte Menschen, die komplett mit Schlamm bedeckt sind, die dann aber auch so Art wie so Stop-Motion gefilmt worden sind und die sich so ganz, ganz surreal durch den Wald bewegen. Avery Grouse spielt mit Licht ganz viel, also du hast manchmal so Negativbilder, dann hast du komplett blaue, komplett rote, das hat mich dann zum Teil wieder an Spiria erinnert, Bilder. Ganz, ganz toller Film. Der hat mich wirklich begeistert. Der hat mich schon in den ersten Minuten total in seinen Bann gezogen. Und was man sagen muss, ist ein 4K Remastered, ist das Ganze. Der sieht unfassbar gut aus. Der sieht aus, als wäre er irgendwie, keine Ahnung, letzte Woche gedreht worden. Also da haben sie bei der Restauration alle also beste Arbeit geleistet. Ganz toller Film. Ich bin mir sicher, du wirst ihn lieben. Eyes of Fire.
Ja, er steht ja hier, er ist ja separat nochmal bei Severin Film erschienen. Genau, du hast diese Box. In der Box sind halt einige Sachen drin, die ich halt schon in den letzten Jahren so gekauft habe. Ich glaube, der letzte ist der Wii, der hier erschienen ist bei Camera Obscura. Und der Leptirica, der ist vor ein paar Jahren erschienen. Celia hatte ich ja hier schon in einer Gazette mitgebracht.
Ne? Genau. Dark Waters kam von Wicked, ne? Der ist auch genau, mit in der Box, auch der einzige aus der Box, den ich kenne.
Den wirst du auch
den
lieben.
Den kenne ich ja. Ne? Den kenne ich. Da habe ich schon die US Blu-ray von gehabt. War aber der einzige aus der Box, den ich kenne. Fields of England von, wie heißt der nochmal?
Ben Field Wheatley. Of England.
Genau, von Ben Wheatley.
Auch toll.
Ja, der ist auch mit da drin. Da gibt's auch so ein paar australische Sachen, die dabei sind, außer Celia, die mir alle nichts gesagt haben. Und von daher, also ich bereue den Kauf jetzt schon nicht. Den gerade von dir angesprochenen Wii habe ich auch heute mitgebracht. Bespreche ich später kurz. Eyes of Fire, wirklich uneingeschränkt empfehlenswert. Ganz, ganz bezaubernder Film.
Ja, das ist doch gut zu wissen.
So, your turn.
Ja, ich habe jetzt nochmal einen Film gebracht, der eine ähnliche Handlung hat wie der Kiss Daddy Goodbye. Und zwar heißt er in seinem US-Original Find. Und hier heißt er Angst der Verlorenen und ist von Don Dohler, der das Qualitätskino nicht erfunden hat und mit einem Budget von gerade mal $6,000 diesen Film hier gedreht hat. Diesen doch sehr schönen Groschenhorror, wie ich ihn jetzt mal betitel. Und zusammengefasst könnte man sagen, der Musiklehrer des Todes schlägt zurück. Und zwar fährt eine teuflische Energie in den Leichnam eines Musiklehrers und fortan wird dieser Musiklehrer von den Toten auferstehen, durch die Gegend wandeln und neben Musikunterricht Frauen den Lebenssaft abzapfen. Und es wird schon sehr lustig, der Film, der fängt direkt auf einem Friedhof an. Und ich hatte schon da so leichte Romero-Vibes. Also der Film ist von 1980 und ja, das ist irgendwie so, es hätte auch vielleicht so das Remake von Savini sein können. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich gucke mir einen Film aus dieser Gang an, um Romero. Und dann plötzlich taucht diese rote Energie auf. Das ist so, wir malen mal mit irgendwie so einer Farbe was auf eine Folie und legen das über das Bild. Also wirklich billigstes Mittel.
Aber kann ja und seinen Charme haben, ne?
Also. Ja, hat es ja auch. Also das ist ja auch durchaus, es könnte auch so eine Folge Tales from the Dark Side sein. Ja, sowas recht günstig produziert ist, wo wir wieder bei Richard P. Rubinstein und Romero sind. Und ja, diese Energie, die fährt dann in dieses Grab rein und der Mann steht auf. Irgendwie. Und der wandelt jetzt durch diesen Ort, wo ihn keiner kennt. Und auch in diesem Ort, also ich habe auch hier wieder weiterhin dieses Romero-Feeling, diese Kleinstadtsiedlungen, so dieses leicht bäuerliche, so Menschen vom Dorf. Das hat Romero total drauf. Das durchzieht ja vor allem so seine alten Werke. Und das ist ja auch, nur ist halt hier ganz klar, Don Dohler hat hier noch viel weniger Budget als Romero und er hat halt auch kein kritisches Denken. Also während Romero sich ja auch immer mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt, fehlt das halt hier. Aber wir haben halt hier trotzdem irgendwie so dieses Familien und der komische Nachbar und wie sieht der Mann denn aus. Ist ein komischer Film, der nimmt sich relativ ernst. Der ist sehr humorbefreit und der hat die ganze Zeit einen sehr morbiden Charme und man sieht halt wirklich, dass der kein Geld hatte. Aber das ist halt Das ist nicht lächerlich und nicht billig, auch wenn vielleicht viele Leute, wenn sie diese rote Energie in ihm ansteigen sehen, das wird auf viele vielleicht wirklich sehr albern wirken. Ich habe das aber geschluckt, weil der Film an sich nicht albern ist. So, es sei denn, wenn man jetzt so die Grundidee nimmt, dass irgendwie, warum auch immer, so eine böse Energie in den auffährt, klar ist das albern. Aber wenn man sowas sehen möchte, wie ich, dann kann man da befriedigt werden von. Also ich finde, die $6,000 sind hier gut investiert gewesen von Don Dohler. Don Dohler hat ja den Night Beast gedreht, relativ populärer Film von 82, den ich immer noch nicht gesehen habe, der auch sehr, sehr schlecht sein soll. Aber vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht, wie man denkt. Ich weiß es nicht. Angst der Verlorenen ist hier aber bei CMV auf Blu-ray erschienen. Schöne Blu-ray, präsentiert den Film auf jeden Fall sehr ansprechend. Und ja, wenn man was für alternative Zombie-Filme oder alternative Vampir-Energie-Saug-Filme übrig hat, dann kann man...
Was für ein Genre? Alternative Vampir-Energie-Saug-Filme.
Ja, da siehst du doch mal, was für wie weit gefächert das Ganze
ja, das
ist.
Ja, da fällt mir nur noch, ja, wie hieß das von Tobi Hooper, mit den Weltraumvampiren,
Life Force,
genau, das würde ja dann noch in die Kategorie passen, was
ja,
das Saugen
betrifft. Ja, tatsächlich.
Ja, du klingt eigentlich ganz gut, spricht mich auf jeden Fall so ein bisschen an.
Ist so ein Film, der irgendwie auch bei Arrow erscheinen könnte, in dieser Horror, American Horror Project Box, da wäre das ein super Kandidat für.
Okay. Wer weiß.
So kleine, vergessene Perlen.
Da kommt ja auf jeden Fall eine dritte Box wird kommen, hat, glaube ich, Arrow auch schon bestätigt.
Okay.
Aber die zweite hat ja auch auf sich warten lassen. Ich bin mit der zweiten auch nicht durch, von daher bin ich ja gar nicht böse drum, wenn die nicht aus den Füßen kommen.
Die erste ist auch weitaus besser.
Ja.
Naja, egal.
Ich habe noch eine Wiedersichtung mitgebracht. Ich war so ein bisschen die Tage in der Werwolf-Stimmung. Nicht, dass ich übermäßig Haare am Körper hatte. Oder mehr als sonst, sondern ich hatte mir erst Der Werber von Tucker Miles angeschaut und war schon sehr angetan. Toller Film. Habe ich, glaube ich, hier schon mal irgendwie ansatzweise mitgebracht. Bin mir auch nicht sicher, ob es News war oder... Aber ist auch egal, denn um den sollte ich gehen. Ich habe nämlich auch noch Dog Soldiers, das Langspielfilmdebüt von Neil Marshall aus dem Jahr 2002 mir nochmal angeschaut. Wieso jetzt gerade der? Ich habe hier eine olle DVD rumstehen. Und hab dann gesehen, dass man tatsächlich über einen Streamingdienst eine HD-Fassung sich anschauen konnte. Da hab ich gedacht, so komm, HD hast du noch nie gesehen, nur die SD-DVD, guckst du dir nochmal an. Und war wieder begeistert. Das ist ein geiler Film. Also diese Geschichte, vielleicht für die, ich hoffe, den kennen alle, die uns zuhören, geht eben so über eine routinemäßige militärische Übung in den schottischen Highlands. Und ja, die geht völlig nach hinten los, denn diese Militär-Ottos, diese Soldaten, das ist die bessere Umschreibung. Die Soldaten, die werden von Werwölfen überfallen und flüchten in so ein abgelegenes Landhaus, wo die dann von einer Gruppe von Werwölfen belagert wird. Das ist schön gory. Das hat mich von der Machart und von dem Ideenreichtum an Tanz der Teufel erinnert. So von der Stimmung her fand ich das ähnlich und abermals begeistert. Leider, Neil Marshall hat da noch The Descent gemacht danach. Ein weiterer Knaller und dann ging's rasant bergab mit seiner Karriere, beziehungsweise mit der Qualität seiner Filme. Ich finde keinen einzigen Film, den er danach gemacht hat, auch mal ansatzweise gut. Da kam ja noch dieser Doomsday.
Oh Gott.
Ganz. Also da habe ich mir jetzt mal diese Tape Edition, die gab es dann irgendwann mal für 9 €. Der ist auch immer noch indiziert in Deutschland. Geholt.
Dachte, wegen Dummheit, ne?
Wahrscheinlich. Und dann habe ich mir den nochmal geholt. Und da habe ich jetzt, komm, jetzt nochmal, gib's ihm nochmal eine Chance. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich gebe dem Film immer nochmal eine Chance, wenn ich ihn nicht gut finde, aber ja, der ist durch bei mir. Also der ist so unfassbar Banane. Und ja. Alles, was danach gekommen ist, was ich irgendwie so, sein letzten The Reckoning habe ich mir erst gar nicht angeschaut. Jetzt bald kommt wieder wohl ein neuer Film von ihm raus, aber so oft merkt man dann auch so in den einzelnen so Fangruppen oder so, wo man so ein bisschen unterwegs ist, so die Leute haben so immer noch die Hoffnung, dass er nochmal einen Knaller raushaut, aber irgendwie, ich glaube, bei den meisten schwindet das mittlerweile dann auch komplett. Dog Soldiers hingegen, toller Film, wer den nicht kennt, ganz dringend anschauen. Da kommt auch bald ein 4K-Release in USA und auch wohl Second Sight mal wieder, arbeitet auch eine 4K-Release schon in einiger Zeit von Dog Soldiers.
Was sagtest du, aus welchem Jahr der ist?
2002.
Denn 2005 ist auch ein Film erschienen, der auch so relativ unter dem Radar läuft und heutzutage vermutlich ja fast vergessen ist. Mhm. Wild Country, auch ein britischer Film. Mhm. Also von 2005, britischer Film. Und da geht's irgendwie um so Teenager, die irgendwo auf so einer Insel Urlaub machen, campen wollen, irgendwo in Schottland. Und da ist dann halt irgendwie so ein Monster in den Highlands. Mhm. Und der hat auch dieses schöne britische Flair, was man ja relativ selten im Horrorfilm hat, ne? Also so dieses Schottland als Setting ist ja jetzt nicht irgendwie ausgeschlachtet.
Nee, aber es gab so zwei, drei Sachen die letzten 20 Jahre, auch nur so eine Wanderin, die gejagt wird, aber es war kein reiner Horrorfilm. Da habe ich einen Namen vergessen. Ja, nee, du, also ich bin ja ein großer Wanderfreund und bin schon zweimal 200 Kilometer durch die schottischen Highlands gewandert. Und das ist prädestiniert. Da sollte mehr herkommen als Dog Soldiers und Highlander.
Ja, aber diesen Wild Country, den kann man immer noch kaufen. Den gibt's recht günstig bei der Online-Filmdatenbank als Tipp.
Okay.
Sehr günstig. Ist von Craig Strachan oder so. Mhm. Naja, okay. Egal. Das nur so am Rand. Ja,
sagt mir nichts, von daher werde ich da mal reinschauen, definitiv. So, zurück zu dir.
Ja, hier geht's ein bisschen nach oben. Auch wieder ein Film, der sehr, sehr lange auf meiner Liste stand. Und von niemand Geringerem als Fred Olen Ray ist. Mhm. Auch wieder ein Mann, der viele Anti-Meisterwerke geschaffen hat, wie Scalps oder Biohazard. Aber irgendwie trotzdem den Weg in mein Herz gefunden hat. Denn auch er bringt immer Charme mit. Charme für B-Filme bis C-Filme. In der Regel werde ich unterhalten und das ist ja das Wichtigste. Hollywood Chainsaw Hookers aus dem Jahr 1988 habe ich mir endlich angeguckt. Und ich muss sagen, was mir hier am besten gefällt, ist diese Kombination aus, ja, Sekten, Kettensägen, Fanzblätter-Horror und Film Noir, Hardboiled Krimi. Das ist irgendwie relativ selten im Horrorgenre. Unser Protagonist, der heißt ja auch nicht umsonst Jack Chandler. Nicht Raymond, sondern Jack Chandler in dem Fall. Aber das ist natürlich alles ganz klar. Er ist ja auch so gezeichnet wie dieser typische, kaputte, leicht von der Welt angewiderte Privatdetektiv. Und der gerät hier irgendwie so in einen Fall, in dem es um eine Art Kettensägensekte geht. Das ist schon irgendwie verrückt, so eine Sekte, die halt eine Kettensäge anhimmelt.
Ich könnte so im gleichen Universum wie City Cobra, da sind wir wieder, spielen, die ja auch mit ihren Äxten immer so ding, ding, so auseinander gehauen
haben. Ja, ja, so gut.
Die Brudersekte.
Das passt gut, denn ich bin hier auch die ganze Zeit im Universum, also ich sag mal so, wenn man mit Filmen wie Texas Chainsaw Massacre 2, Texas Chainsaw Massacre Die Rückkehr, also Teil 4 und den Filmen von H.G. Lewis was anfangen kann und auch noch ein Herz für Full Moon hat, der ist hier absolut richtig. Wer das alles nicht mag, der sollte hier die Finger von lassen. Ansonsten, ich meine, wir haben hier eine Linnea Quigley und wir haben hier tatsächlich auch einen Gunnar Hansen aus dem Original Texas Chainsaw Massacre, unseren Leatherface. Der ist natürlich nicht umsonst hier. Ich denke mal, der Film ist schon irgendwie so klar auch bewusst auch irgendwie als Hommage angesetzt. Ne? Aber er hat dann natürlich dann trotzdem noch eine eigene Geschichte zu erzählen. Mit vielen Titten, mit viel Blut, kruden Ideen.
Wahnsinn. Ich bin angefixt.
Wenig Ernsthaftigkeit. Ja, und vor allem, also da muss man auch wieder sagen, eine Top Blu-ray von CMV. Super Kurs. Ist ja jetzt gerade erst in so einer Sparversion erschienen. Chris, ich glaube, für unter 10 Euro sogar. Super Qualität. Also ich war richtig angetan, dass dieser kleine Schlodder so toll aussieht und dadurch natürlich die Qualität auch direkt steigt. Der hat natürlich auch so völlige Gaga-Momente und manchmal könnte man auch so ein bisschen sagen, ja, vielleicht ist der Humor doch ein bisschen flapsig, aber insgesamt, weil er halt so von vorn bis hinten verquert ist, macht der Film Spaß. Der Film macht schon allein wegen des Titels Spaß. Auch der deutsche Titel mit Motorsägen spaßt man nicht. Hat mir immer Spaß gebracht.
Ehrlich.
Ja, Hollywood Chainsaw Hookers.
Sehr schön. Ich hab Liebe im Gepäck. Irgendwie einmal im Jahr oder alle zwei Jahre begebe ich mich auf eine Reise mit Charakteren namens Freeman Lowell und drei Robotern namens Dewey, Huey und Louie. Ich bin immer wieder schockverliebt in Douglas Trumbulls Science-Fiction-Meisterwerk Silent Running von 1972, deutscher Titel Lautus im Weltall. Und auch immer wieder überrascht, wieso ich diesen Film so liebe. weil eigentlich ist es ein Hippie-Film und ich bin ja eigentlich kein Hippie, so, weißt du? Also ne, diese gesamte Geschichte mit dieser Zukunft, ne, die gesamte Flora auf der Erde ausgestorben ist und wir haben hier unseren eigentlich Hippie-Astronauten Freeman Lowell gespielt vom großartigen Bruce Dern, der eben in diesem Raumschiff unterwegs ist. Insgesamt sind drei mit so riesen Kuppeln, letztendlich sind das riesige Gewächshäuser, ja? Und eines Tages bekommen die ja den Auftrag, diese Gewächshäuser zu sprengen und zurück auf die Erde zu kommen. Daraufhin bringt ja unser Freeman seine anderen Mitstreiter um und ja, haut ab mit seinem Raumschiff und der riesen Gewächshauskuppel und den drei Robotern. Ein sehr trauriger Film, wie ich finde. Ein sehr melancholischer Soundtrack. Ich bin immer wieder so schockverliebt in diesem Film. Die Effekte sind so geil. Du hast dieses alles so liebevoll aufgebaut. Diese Roboter sind total cool gemacht. Toller Film. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, kann ich auch so sagen. Das ist halt wirklich intelligente Science-Fiction. Das Problem ist, was was mich dann auch immer sehr wütend macht bei dem Film, ist, wenn wir uns angucken, wie alt dieser Film ist. Und du sagst ja selber irgendwie von wegen, du bist kein Hippie. Das ist ja aber auch das, was man in dieser Zeit sich dann ja auch anhören musste. Ne? Wenn du irgendwie für Umwelt bist, dann bist du automatisch gleich der Hippie. Ne? So, und so haben wir das über Jahrzehnte immer weitergezogen. Und alle 10 Jahre kommt mal dieses Thema Umwelt wieder auf. Jetzt zuletzt kam es dann mit Greta. Und wir sind ja längst so aus diesem Hippie-Kosmos raus. Ja, aber es ändert sich halt nie etwas. Es gibt immer wieder so eine Welle, dann ist das mal wieder total angesagt, das Thema. Aber dann kommt auf einmal irgendwie der nächste Krieg um die Ecke, sag ich jetzt mal.
Ja, so ist es leider.
Und dann wird es einfach wieder vergessen. Und dann denkt man sich in 10 Jahren, da war ja was. Und alle tun wieder so, als sei das Thema neu. Und das macht mich nicht nur traurig, das macht mich wütend. Und deshalb, wenn ich den gucke, muss ich damit immer arbeiten, mit diesen Themen. Das ist
Deswegen ist es auch ein trauriger Film, da hast du vollkommen recht. Ne?
Ja.
Also es ist wirklich ein aktuelles Thema, das Thema Ressourcen verwerten. Wie geht man mit Ressourcen um? Das ist natürlich 1972 genauso oder heute aktueller denn je. Und dann haben wir eben, ne, unabhängig von diesem Thema, die technische Komponente des Films. Ja, Douglas Trumbull, ein Pionier der Special Effects, der hat das hier natürlich grandios umgesetzt, diese Bauten, diese Raumschiffe, das ist alles wunderschön, da kann man drin aufgehen. Wäre auch ein schönes Modell für Lego, dieses Raumschiff mit dieser riesen Kuppel.
Ja, ja.
Du als auf neuer Lego-Fanatiker, nimm das Thema doch mal
auf. Nein, bitte sag Klemmbaustein.
Klemmbaustein-Fanatiker, wir wollen ja keine
nicht
Werbung.
Lego. Ich
entschuldige bitte. Du als Klemmbaustein-Fanatiker.
nein, das Problem ist, dass Lego einfach nicht so viele unterschiedliche Sachen anbietet wie die anderen Firmen. Deshalb glaube ich, sowas käme tatsächlich eher von einer anderen, also von Blue Bricks zum Beispiel, käme dann eher dieses Raumschiff, so wie die Galactica, als von Lego. Aber ich würde es auch von Lego nehmen. Wenn Lego es rausbringt, warum nicht?
Ich kenne es eben nur als Lego. Ne? Ich Blue Bricks und so, das ist ja alles. Habe ich durch dich ja kennengelernt.
Ja, aber vielleicht, ich kann es mir ja nochmal genau angucken. Ja,
das ist schön.
Könnte schwierig werden. Ja, auch die Roboter sind toll. Der ist halt wirklich auch so liebevoll. Und Bruce Dern ist einfach ein so cooler Typ. Ist er. Der verdient eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit.
Ja, das stimmt. Gut, so viel zum Thema Liebe und Silent Running meinerseits.
Ich habe eine Wiedersichtung, wie eben schon angekündigt. Alle paar Jahre läuft er mal. Ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen und war gestern Nacht, weil heute, wo wir aufnehmen, ist es ja Karfreitag. Mhm. Und da dachte ich mir, ach, da gucken wir doch irgendwas mit dem Teufel. Das passt doch mit Gott und dem Teufel. Und ich habe mir L'Anticristo angeguckt. Ja, der italienische Film, den ich fast in jeder Gazette dabei habe, ist auch jetzt hier dabei. Der Antichrist von Alberto De Martino aus dem Jahr 1974. Kennst du den?
Ne.
Okay, gut. Also, vom Sandalenfilm bis zum Italo-Western bis hin zum Horrorfilm, Alberto De Martino hat jede Strömung des Italo-Kinos mitgenommen und recht ordentliche Filme inszeniert. Kann man so sagen, kann man so stehen lassen und so habe ich es auch wieder empfunden gestern. Denn dieser Film ist ganz klar ein Film, der natürlich auf der Welle von Der Exorzist schwimmt, ein Jahr später entstanden. Aber er macht das auf sehr, sehr, sehr gute Art. Also der Film ist ganz hervorragend fotografiert von Joe D'Amato. Hm. Der hat hier noch Kameraarbeit gemacht. Da ist er ja sogar besser als in seinen späteren Regiearbeiten, würde ich sagen. Hat wirklich Rom exzellent eingefangen. Du startest hier von Anfang an in extrem düsteren Bildern von sehr historischen, kirchlichen Gebäuden und hast einfach eine Atmosphäre des Erstickens, aber auf sehr qualitative Art. Du hast permanent einen Geigen, also nicht permanent, aber immer wieder diesen Geigenscore von Ennio Morricone, der das Ganze sehr unruhig und bedrohlich gestaltet. Und du hast die von mir nicht gerade geschätzte, es gibt ja so Leute, da hat man so Aversionen. Mhm. Die müssen irgendwie gar nichts tun, irgendwie, aber man kann die nicht ertragen. Man mag die nicht sehen. So. Und Carla Gravina, die mag ich nicht sehen, aber da die hier vom Teufel besessen ist, wirkt das Ganze hervorragend. Weil ich die schon nicht sehen mag, wirkt die noch fieser, wenn sie denn dann hier rumgeifert und so Merkwürdigkeiten von sich gibt. Und sie ist auch aktiver als eine Regan. Also die liegt hier nicht nur im Bett. Und der Film lässt sich sehr viel Zeit. Der geht 110 Minuten und ist sehr, sehr auf Charakter bezogen. Sehr auf Handlungen und auf Veränderungen, wie sich Menschen verändern und wie das Umfeld so ist. Wir haben hier sehr viele Aufnahmen in einer sehr pompösen Villa. Es ist wirklich ein Film, der richtig, richtig teuer aussieht. Vielleicht sogar auch für damalige Verhältnisse richtig teuer war. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall Italo-Horror Deluxe. Und ja, neben Carla Gravina haben wir noch Arthur Kennedy, Mel Ferrer, Ernesto Colli, Alida Valli und Anita Strindberg. Also die Familie ist auch ein weiteres Mal komplett. Und in der Reihe von Magdalena vom Teufel besessen, vom Satan gezeugt, von Satan, der Exorzist und die Kindhexe und wie sie alle heißen, ist dieser hier auf jeden Fall einer der stärksten. So. Und ja, da ich gestern Nacht total angefixt war und heute Morgen den Rest geguckt habe, habe ich den heute als Wiedersichtung mitgebracht, damit man sich, wenn man mal wieder Bock hat auf Okkulthorror aus Italien, damit richtig schön den Tag versüßen kann.
Kriegt man den noch auf DVD?
Ja, den bekommst du auf Blu-ray. Die Blu-ray ist zwar nicht so besonders gut, das wird am Anfang aber auch erklärt, dass die Materiallage nicht so toll ist, aber es macht trotzdem Spaß, also es ist nicht irgendwie rausgeschmissenes Geld. Kriegst du auch für sehr wenig Geld, wenig Geld als Emery von Sunfilm und Illusions zusammen. Oder es gibt auch, glaube ich, danach gab es mal irgendwie ein Mediabook von Illusions, aber das ist gleiche Qualität, also da hat man keinen Unterschied gemacht. Aber das ist wirklich jetzt nicht schlimm. Ich hatte da meinen Spaß.
Das ist ja auch bei der Blu-ray von Nightmare City, die von Arrow gekommen ist. Da wird auch vorne am Anfang eingeblendet, hier, pass mal auf und so, ne, Version XYZ. Probleme mit dem Material, was wir bekommen haben, konnte man nicht mehr so wiederherstellen, dass es super aussieht. Von daher, bitte entschuldigt, einzelne Bildfehler. Ist ja okay, wenn es so ist. Können wir ja froh sein, dass solche Filme überhaupt noch einen physikalischen Release bekommen, ne?
Absolut. Es ist hier im Gesamten halt so ein bisschen ein matschiger Transfer. Deshalb ist es zumindest dann gleichbleibend schlecht, in Anführungszeichen.
Ja, man gewöhnt sich ja irgendwie so. Also ich hatte nach 10 Minuten Rampage gucken, habe ich dann die schlechte Qualität auch vergessen.
Also, naja. Ja, wir bewegen uns hier ja auch nicht im Rahmen von Maritim und Co. Ja. So, von daher. Ja.
Ja, ich hatte es eben ja schon kurz angeteasert. Ich dachte, ich bringe mal was Positives aus Russland mit. In dem Fall noch Sowjetunion, nämlich Vai, Spirit of Evil, Sowjetunion 1967 von Konstantin Erschow und Georgi Kropaschow. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs korrekt aus. Kompletter Film.
Der Wii.
Spirit of Evil. Basierend auf der gleichnamigen Geschichte von Nikolai Gogol, ist der erste offiziell in der Sowjetzeit herausgekommene Horrorfilm von Mosfilm damals vertrieben. Und wir begleiten hier den jungen Priesteranwärter Koma, gespielt von Leonid Kuravljov. Also ich hab's nicht so mit dem Russisch. Und der wird beauftragt, Totenwache für eine junge Frau, gespielt von der ganz tollen Natalia Valle, in einer alten Holzkirche zu halten. Und er soll dort 3 Nächte allein mit dem Leichnam verbringen, um für sie zu beten. Was er weiß, aber alle anderen erstmal offenkundig nicht. Ein paar Tage vorher hat er ein paar Tage mit seinen Kumpels frei von der Priesterschule. Und er ist sie ist eine Hexe. Er ist dieser jungen Frau begegnet und hat diese junge Frau fast totgeschlagen. Das ist kein Spoiler. Das ist alles noch in den ersten 20 oder 15 Minuten des Films. Also nicht irgendwie jetzt, wenn einer zuhört, nicht ärgern. Das heißt, er weiß jetzt, er befindet sich mit einer Hexe eingesperrt. Die sperren ihn da ein. Das sind so ganz verschrobene Dorfjungs. und Mädels in dieser Holzkirche. Und ja, den einzigen Schutz, den er hat, ist sein Glauben und Alkohol. Er ist dem Alkohol sehr zugetan. Der Film hat mich ganz stark erinnert an all diese tollen alten Märchenfilme. Hier Saatkuh, dann gab es den Kampf um das Goldene Tor und so Sachen. Kannst du dich an diese Filme noch erinnern?
Sag mal noch was.
Abenteuer des gestiefelten Kater, da gab es so ganz viele
Ach so, ja, ne? Du meinst diese tschechischen Märchen.
Tschechische und es gab auch sowjetische.
Ja, ne? Ja klar, da hat man sich als Kind nicht so, klar kenne ich die natürlich. Und sowas wie Märchenbrauch dann später.
Ja, genau. Und daran hat mich der Film total erinnert. Der ist unfassbar geil, effektreich und kreativ in seinen Effekten. Es wird rückwärts gefilmt. Wir haben ganz viele tolle Monster. Da war ich auch abermals begeistert. Tolle Restauration. Der Film ist auch selber in 4K gemastert worden. Der sieht gar nicht nach 1967 aus, hat aber diesen Charme dieser guten, tollen, alten Gruselfilme. Da gibt's null irgendwie blutig zu Rande. Ich glaube, der Film ist ab 12, glaube ich sogar. Aber der trumpft hier mit einer unfassbar tollen Stimmung. Diese Schollne mit Spinnweben, ja, überzogene kleine Holzkirche. Nathalie Valley als diese Hexe, die spielt das super, obwohl sie ganz wenig Dialog nur hat. Und unser junger Priesteranwärter eben, der Koma, der versucht dann so, ja, seine Angst mit Alkohol zu betäuben. Er darf dann immer einmal raus, ne, tagsüber aus der Kirche irgendwo schlafen und muss dann nachts wieder rein. Und ich war ganz, ganz arg verliebt in diesen tollen Film. Also Wee Spirit of Evil gibt's hier in Deutschland, kam von Kamera Obscura raus vor kurzem. Mhm. Uneingeschränkt empfehlenswert. Toller Film, hat mich sehr fasziniert.
Ja, genau, sobald ich Nikolai Gogols Kurzgeschichte durch habe, werde ich mir den auch reinschieben. Ich habe die Story noch nicht gelesen gehabt und den Film kannte ich halt auch noch nicht. Von daher bin ich sehr gespannt und jetzt noch mehr gespannt, denn das klingt ja schon sehr schön. Ja, diese Box ist scheinbar sehr, sehr empfehlenswert.
Klar, die sind ein bisschen teuer. Wenn man es runterbricht, bist du bei irgendwie, glaube ich, 8 Euro pro Film. Also das ist ja ein Witz wieder dann, ne? Und von daher, ich mal gucken. Ich habe jetzt noch, jetzt auf dem Zettel irgendwie Witchhammer, kenne ich auch noch nicht. Auch in der Box wollte ich vielleicht heute Abend noch gucken. Ich werde bestimmt ein oder zwei Filme das nächste Mal bei der nächsten Gazette aus dieser Box dabei haben wieder.
Ja, irgendwann müsste ich mich mal um unsere He Came From The Swamp Box kümmern. Erinnerst du dich noch an die?
Ja klar, da habe ich ja, ich habe einen Film schon gesehen.
Genau. Den hast du auch damals mitgebracht. Genau,
den habe ich damals mitgebracht und habe auch noch auf meinem kleinen Zettel, wo ich immer so ein bisschen notiere, was ich mir vielleicht demnächst mal anschauen will, wobei es auch immer stimmungsabhängig ist, habe ich aber hier Whiskey Mountain, habe ich da draufstehen aus der Box.
Mhm. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Das ist dieser Outdoor-Action Deliverance für Armselige.
Genau, also. Da muss man immer in der Stimmung sein. Also da, ja, wenn mich sowas auf dem falschen Fuß, glaube ich, erwischt, dann finde ich das vielleicht auch nicht so gut. Von daher, wenn ich da mal jetzt Bock drauf habe, die steht ja hier, die läuft ja nicht aus meinem Haus raus und verschwindet. Von daher habe ich da keine Not, jetzt die schnellstens zu gucken.
Ja, also ich habe jetzt nichts mehr dabei, außer die Information darüber, was es denn nächste Woche bei uns geben wird. Möchtest du es verraten?
Ja, ich überlege gerade, hatten wir schon mal einen Vampirfilm im Programm?
Ja, wir hatten sogar schon zwei. Ui. Wir hatten einmal Der Nachtflieger, relativ am Anfang. Ah
ja,
okay.
Ja, das stimmt.
Eine unserer noch großen Folgen. Und wir hatten dann auch mit Gregor eine sehr, sehr schöne Folge wiederum. The Night of the Devil.
Ja, ja, natürlich. Ja, hab ich gar nicht so als Vampirfilm bei mir abgelegt, Night of the Devils.
Ja, ist aber einer.
Ja.
Definitiv.
Okay, gut. Also wir haben dann den dritten Vampirfilm in unserem Programm, in unserer Historie. Und ja, Björn, komm, sag, hau raus. Was haben wir zwei besprochen?
Wir haben besprochen Count Yorga Vampire, der hier den interessanten Titel Junges Blut für Dracula trägt, aus dem Jahr 1970.
Hat Spaß gemacht, so viel sei verraten.
Hat Spaß gemacht. Ich habe neulich einen Vampirfilm gesehen, der ist 2 Jahre später entstanden, auch ein amerikanischer. Und das war die totale Katastrophe. Also wenn man den gegen unseren Yorga hier legt, dann ist unser Yorga aber ein richtiger Goldjunge. Aber ich finde, der ist er sowieso. Und wie gut der ist oder auch wie schlecht der ist, das erfahrt ihr dann
nächste Woche. Exakt. Gut. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich denke, wir können euch in was auch immer jetzt gerade für eine Uhrzeit ist, entlassen. Ja. Und uns selber in den Armen.
Auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier ein paar Ostereier essen.
Ich werde Filme gucken.
Das mache ich dabei.
Ah, das ist eine gute Idee. Eine gute Kombination. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Genau, bis dann. Ciao.